Der Anfang der Predigt wurde leider nicht aufgenommen, deswegen möchte ich nochmal kurz hier das Wichtigste wiederholen. Es wurde letztlich nur eine Einführung gegeben von Ben Craver, warum er diesen Text nimmt. Und es geht eigentlich um Deuteronomium 6, Vers 5, aber er beginnt damit, dass er Markus 12, Vers 28 bis 34 liest, den Text, in dem Jesus diese beiden großen Gebote behandelt oder zitiert, und an diesem Tag wird eben über den ersten aus Deuteronomium 6, Vers 5 gesprochen, und am nächsten Sonntag wird er dann über Levitikus 19, Vers 18 sprechen. Markus, Evangelium, Kapitel 12, ab Vers 28. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander verhandelten, trat herzu, und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer, und außer ihm ist kein anderer. Und ihn lieben aus ganzem Herzen, aus ganzem Verständnis und aus ganzer Kraft, und den Nächsten lieben wie sich selbst, ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus ihn sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu befragen. Das Wort des Herrn. Preis sei Gott. Ich wäre bereit zu wetten, dass es viele gibt, zumindest einige von den Erwachsenen, die schon in ihrem Leben mal innegehalten haben und sich gefragt haben: Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Welchen Sinn hat die Arbeit, die ich in meinem Job, in meiner Arbeitsstelle, zu Hause oder in meiner Freizeit mache? Was verbindet diese Dinge? Was gibt dem Leben Sinn? Was gibt all diesen Dingen, die ich tue, Sinn? Und manche haben sich vielleicht sogar schon gefragt: Wozu die Mühe? Was soll das denn alles? Diese Fragen, die gehören in unsere moderne Welt, besonders in unsere Popkultur. Und für meine deutschen Geschwister bin ich, es tut mir leid, ich werde euch mit ein paar amerikanischen Filmen aus den 90ern belästigen. Zum Beispiel gibt es den Film City Slickers, Anfang der 90er. Da gibt es Mitch Robbins, und der ist so ein bisschen fest an einer Stelle in seinem Leben, wo er nicht weiter weiß. Und er geht deswegen auf den Viehtrieb, um zu versuchen, mit den Fragen fertig zu werden, um Antworten auf die Fragen in seinem Leben zu finden. Und er findet dann diesen Cowboy, der heißt Curly, und er sagt: Das Geheimnis des Lebens ist diese Sache. Was ist diese eine Sache? Und er sagt: Das musst du herausfinden. Am Ende des Films hat er sie natürlich gefunden. Die Antwort war die ganze Zeit in seinem Herzen versteckt. Also es gibt, das Geheimnis des Lebens ist eine Sache, und er muss diese eine Sache herausfinden. Manchmal ist es irgendwie nihilistischer, das heißt irgendwie so sinnloser, wie in Fight Club, ein anderer Film. Da sind die Männer so gelangweilt, sie finden ihr Leben so sinnlos, dass sie sich in einem geheimen Club treffen und sie verprügeln sich gegenseitig. Also es gibt so ein paar grundlegende Regeln, zum Beispiel: Man darf nicht über den Fight Club reden, aber es gerät irgendwann außer Kontrolle, weil es wird zu einer Bewegung, die versucht, die ganze Gesellschaft, die moderne, in Schutt und Asche zu legen. dass wenn du nur danach strebst, deine Bedürfnisse zu befriedigen, dann führt das irgendwann unweigerlich dazu, dass dir langweilig wird. Und es führt zu Tod und Zerstörung. Das jüdische Volk hier, diese Schriftgelehrten in der Zeit Jesu, die fragen ihre eigene Version von genau dieser Frage. Was bedeutet es, Gottes Volk zu sein? Das passt genau in diese Situationen, die ich eben geschildert habe, diese Begegnung mit den Schriftgelehrten. Jesus wurde von verschiedenen jüdischen Sekten befragt und jede hatten ihre eigene Antwort auf diese Fragen. Die Pharisäer, die kennen wir vielleicht aus der Sonntagsschule sozusagen, da wollten die traditionelle Auslegung von dem Gesetz Gottes durchsetzen. Sie wollten es reinigen von der griechischen Kultur, wollten die zurückdrängen. Die Sadduzäer wollten das Tempelsystem, das für sie sehr profitabel war, am Laufen halten. Und deswegen haben sie sich mit den römischen Machthabern gut gestellt. Und beide kommen jetzt zu Jesus und wollen ihn in die Ecke treiben. Sie wollen ihn dazu zwingen, dass er sich auf eine Seite schlagen muss, dass er sagen muss, ich gehöre zu euch oder zu den anderen. Aber Jesus antwortet, ohne in ihre Fallen zu fragen. Und dieser Schriftgelehrte sieht es und er merkt es, wie gut er antwortet. Und er fragt deswegen eine eigene Frage. Was sagst du? Worum geht es dabei, Gottes Volk zu sein? Jesus sagt, das, was wir alle kennen, er sagt dieses große Gebot, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst. Er sagt nicht, dass wenn wir nur gut suchen in uns selbst, dass wir dann die Antwort finden. Er sagt, dass wir es gar nicht selbst wissen können und auch nicht, dass wir zurechtkommen müssen damit, wie es ist. Nein, er sagt, dass Gott uns eine Antwort gegeben hat und dass wir nur aufpassen müssen auf das, was Gott uns sagt. Und deswegen zitiert er zwei konkrete Texte aus Deuteronomium 6, Vers 5 und aus Levitikus 19, Vers 18. Also 5. Mose 6, Vers 4 bis 5, 3. Mose 19 bis 18. Und heute und nächsten Sonntag werden wir diese Verse in ihrem ursprünglichen Kontext in der Heiligen Schrift hören und versuchen, sie besser zu verstehen, damit wir irgendwie verstehen, warum der Herr sie als die beiden größten Gebote bezeichnet und welchen Sinn sie für unser Leben und für uns alle als Christen haben. Deswegen schauen wir diese Woche nach 5. Mose Kapitel 6 und dort dieses größte Gebot lesen. Wir schauen uns das ganze Kapitel an in seinem Kontext, aber besonders eben die Verse, wo Jesus da spricht. Deswegen öffnet eure Ohren, eure Herzen für das Wort Gottes. 5. Mose Kapitel 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen Augen. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das Gras verwelkt und die Blume ist irgendwann nicht mehr schön, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Viele von euch hier sind Amerikaner, wie ich. Und wenn ihr jetzt gefragt würdet, was bedeutet es, ein Amerikaner zu sein? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einige von euch, die so ein bisschen aus ihrem Gedächtnis zitieren könnten, weil ihr das gelernt habt in der Schule, die Unabhängigkeitserklärung. Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind.
weil das genau das ist, was Präsident Abraham Lincoln vor fast 160 Jahren in der Gettysburg Address getan hat. Wenn Jesus jetzt 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 5 zitiert, dann ist es so ein bisschen wie wenn wir Amerikaner diese Unabhängigkeitserklärung zitieren. Weil das ist, was die Juden in ihren Herzen hatten. Diese Worte sind in der jüdischen Tradition als Schema bekannt. Von dem ersten Wort in Vers 4, das heißt das Höhere, das heißt Schema. Es ist das grundlegendste jüdische Bekenntnis, dass der Herr, der Gott Israels, der eine wahre Gott ist. Die Stellung dieses Textes im Buch Deuteronomium zeigt uns auch seine Bedeutung. Mose hat dem Volk Israel gerade die Geschichte erzählt, wie Gott sie durch die Wüste geführt hat in das verheißene Land. Er hatte ihnen gerade erzählt, wie Gott ihnen die 10 Gebote gegeben hat, die Zusammenfassung seines heiligen Gesetzes für sie mit seiner eigenen Stimme, mit Gottes eigener Stimme vom Berg ausgegeben. Und wie sie es auch gehört hatten, dass er es spricht und sie erschrocken waren, Angst hatten. Und nach diesem Kapitel wird ihnen Mose in weiteren 20 Kapiteln erklären, wie es aussieht, wenn man diese 10 Gebote im Land, das Gott sie dann wirklich bringen wird, am Ende, wie man sich dort verhalten soll. Und hier beginnt er diesen Abschnitt, diese 20 Kapitel, damit, dass er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist kein komplizierter Befehl, aber er ist absolut, der ist radikal. Du musst ihm ergeben sein, du musst ihn aussuchen und keinen anderen. Du sollst Gott lieben, du sollst die Dinge tun, die ihm gefallen, weil er dein Gott ist. Du sollst das vollständig tun. Ohne gemischte Motive, also dass man etwas tut, obwohl du es nicht willst. Wenn die Bibel über das Herz redet, dann ist es im Alten Testament immer der Ort, wo das Verständnis ist, wo du die Entscheidungen triffst, wo du die Absichten, die du hast, wo die drin sind. Ihr sollt Gott lieben von eurem Inneren aus, ohne Vorbehalte. Es geht auch um die Seele, um das Innere, um eure Wünsche, eure Sehnsüchte. Es geht auch darum, dass ihr Gott grenzenlos liebt, ohne Grenze. Diese Macht, das ist ein Wort, das ist eigentlich kein Nomen, sondern Adjektiv. Also das bedeutet viel oder sehr. Das heißt, ihr sollt Gott mit all eurer Vielheit oder Sehrheit lieben. Ihr könnt nicht sagen, jetzt habe ich einen Haken dran gesetzt, ich habe Gott genug geliebt. Nein, ihr sollt ihn ohne Grenzen, so viel es geht, lieben. Und in den nächsten Kapiteln gibt es jetzt ganz, ganz genaue, spezifische Regeln für alle Dinge, die ihr tun dürft. Also die Israeliten tun durften, welche Tiere sie essen durften, wie sie sich im Krieg verhalten sollten, welche Feste sie feiern dürften, wie sie mit Eigentum, mit Erben umgehen sollen, wie sie sich scheiden lassen können, welche Art von König sie haben dürfen, wie sie mit Finanzen umgehen sollen, vieles mehr. Also dieses erste Gebot wird sozusagen zu dem Anker, der alle anderen Gebote an ihrem Platz hält. Und wir möchten zwei Aspekte anschauen. Es lenkt unsere Aufmerksamkeit darauf, wer Gott ist. Und es zeigt uns den Zweck von Gottes Gesetz. Es lenkt unsere Aufmerksamkeit darauf, wer Gott ist. Und zweitens, es zeigt uns den Zweck von Gottes Gesetz. Erstens, das größte Gebot lenkt unsere Aufmerksamkeit darauf, wer Gott ist. Wer ist Gott? Gott ist einer. Wir sollten da nicht einfach schnell drüber lesen. Für die Menschen, die das hören in dieser damaligen Zeit und an diesem Ort, da war das nicht das, was jeder glaubt. Es war zutiefst befreiend für sie. Jetzt nochmal einen Film aus den 90ern. Die Hauptfigur von der Komödie Office Space, der hat einen schlimmen Beruf. Und ein Er erklärt, warum es so schlimm ist, nämlich er hat 8 verschiedene Chefs, die ihn kritisieren, wenn er einen Fehler gemacht hat. 8 verschiedene Chefs, die unterschiedliche Ziele haben, die jeder seine eigenen Erwartungen an ihn hat und die sich zum Teil widersprechen. Und so sieht es in gewisser Weise auch auf einer kosmischen Ebene aus, wenn man an mehrere Götter glaubt. Es gibt also ganz viele verschiedene Geister und Wesen, die alle verschiedenen Bereiche des Lebens und der Welt regieren. Die sind alle mächtiger als du, das heißt, sie sind in der Lage, dein Leben besser oder schlechter zu machen. Und sie können es ja sogar wegnehmen. Alle wollen verschiedene Dinge und alle werden durch verschiedene Dinge beleidigt. Aber Gott kommt in diese Welt rein, die so ist, und sagt zu ihnen: Vergesst es alles. Ihr habt genau einen Chef, einen Herrn. Nur meine Meinung zählt. Und ich werde alles tun dafür, dass ihr versorgt seid, dass ihr alles, was ihr braucht, werde ich euch geben. Und ich werde euch vor jeder anderen geistlichen Macht beschützen. Die Tatsache, dass es nur einen Gott gibt, dass es einen Gott gibt, der bedeutet ja noch nicht, dass dieser Gott irgendwas für sie tun will. Aber hier gibt es einen sehr guten Grund für die Israeliten, das zu glauben. Wer ist dieser Gott? Der Herr ist ihr Gott. Der Herr dein Gott. Oder hier heißt es im Vers: der Herr unser Gott. Das ist kein unwichtiges Detail. Das Alte Testament hat 3 grundlegende Antworten auf die Frage, wer ist der wahre und lebendige Gott? Die erste Antwort ist: der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Man sieht das zum Beispiel in dem Buch Jona. Wenn Jona den Seeleuten Antwort gibt darauf, welchem Gott er dient, dann sagt er: ich diene dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Zweitens, wer ist der wahre und lebendige Gott? Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Hier wird's interessant. So sagt Gott zu Mose beim brennenden Dornbusch, wer er ist. Gott sagt zu ihm: ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und auch in diesem Kapitel, in Vers 10, kommt es wieder vor. Und drittens, er ist der Gott, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Das wird immer und immer wieder wiederholt. So fangen die 10 Gebote an. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich herausgeführt aus dem Land Ägypten. Aber in 2. Mose 20, Vers 2. Und das wird auch hier wenn die 10 Gebote wiederholt werden in 5. Mose Kapitel 5, auch dort wird es wiederholt. Es ist doch wirklich fantastisch, wenn ihr da mal kurz innehaltet und überlegt. Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er benennt sich durch die Beziehung, die er mit Menschen hat, die er zu kleinen Menschen hat. Der Gott, der kein Ende hat, der alles gemacht hat, ohne dessen Willen nichts weiter existieren würde. Er gibt sich selbst einen Namen mit den Namen von Menschen, die 70, 80 Jahre, na gut, diese vielleicht 170, 180 Jahre gelebt haben. Ist es nicht verrückt? Was ist es denn in dem Vergleich zu der ganzen Zeitspanne, die die Erde gibt, zu seiner Dauer? Wir leben an einem Tag und am nächsten leben wir schon nicht mehr. Oder wie lange ein Baum lebt oder so, im Vergleich zu dem, dass der lebendige Gott ewig ist. Überlegt mal, was machen Berge, wenn Gott erscheint? Schaut das mal nach, was machen Berge, wenn Gott erscheint? Und dieser allmächtige, wunderbare Gott, der nennt sich mit seiner Beziehung zu Menschen. Und das ist genau das, was wir meinen, wenn wir von Bund sprechen, diese Beziehung zu einem bestimmten Volk, wie Gott sie durch sein Wort und durch die Zeichen, die wir in unserer Tradition Sakramente nennen, definiert. Der Gott, der gibt uns sein Gesetz und der gebietet uns, ihn zu lieben. Dieser Gott ist der Gott, der sich als unser Gott offenbart, als Gott, der für uns ist und mit uns. Das bedeutet, dass unsere Liebe zum Herrn in dieser Beziehung zu ihm verwurzelt ist, die wir zu ihm haben. Eine Beziehung, die auf seine Erlösung beruht und auf seinen Verheißungen. Wenn wir in diesem Kapitel bis ans Ende schauen, dann werden wir daran erinnert, Vers 20 bis 25, wie Gott sie gerettet hat. Vers 20. Wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht, was bedeuten die Zeugnisse und die Satzungen, die Rechte? Also, er sagt es kürzer. Was sollen all diese Regeln? Wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten und der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt. Vers 21. Das heißt, wir Menschen waren schon immer auf Gott angewiesen, um das zu tun, was wir nicht selbst tun können und niemals von ihm verdienen könnten. Also, seit unsere ersten Eltern gesündigt haben, sind wir auf ihn angewiesen. Nicht nur, dass er uns erschaffen hat, nicht nur, dass er uns erhält, sondern auch, um uns zu erretten. Weil diese Sünde zu einer Macht wird, die uns regiert. Und der Tod und die Furcht vor dem Tod, die sind wie in einem Gefängnis für uns. Und jetzt müssen wir mit etwas umgehen, was Gott wegnehmen muss, wogegen wir nicht angehen können. Aber Gott verspricht in seiner Liebe uns zu retten. Warum? Wegen seiner Liebe. Nicht wegen unserer. Die Bibel erklärt es immer und immer wieder. Vielleicht der am meisten auswendig gelernte Vers, Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die liebe Welt so geliebt. Seine Liebe vergeht nicht. Sie wird nie kalt. Wir kennen seine Liebe durch seine Errettung. Und das meint Johannes, wenn er schreibt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Unsere Beziehung beruht auch auf seinen Verheißungen. Er hat bereits Verheißungen erfüllt, indem er uns errettet hat. Er hat Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob gegeben. Vers 10. Aber indem er uns rettet, bringt er uns eine Beziehung, die durch weitere Verheißungen definiert ist. Verheißungen, die noch nicht alle erfüllt sind. Verheißungen an Israel des Segens, Vers 2 und 3. Wenn ihr gehorsam sein werdet, dann wird es gut mit euch gehen. Ihr werdet euch vermehren. Ihr werdet weiterhin Gottes unverdiente Gaben erhalten. Städte, die du nicht gebaut hast. Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast. Zisternen, die du nicht gegraben hast. Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Vers 10 und 11. Und Vers 15. Es gibt auch Warnungen. Israel ist nicht treu im Glauben. Und das würde dazu führen, dass Gottes eifersüchtiger Zorn sie vernichtet. Aber der Grundton dieses Textes, das, was er immer wieder sagt, ist, dass wir sollen nicht nur Gott lieben, sondern er hat uns geliebt und gerettet. Und wegen seiner Liebe gibt es eine herrliche Zukunft. Und wir wissen, dass Gott sein Versprechen hält. Und dafür lieben wir ihn. Das größte Gebot zeigt uns, wer Gott ist. Und zweitens zeigt es uns den Zweck von Gottes Gesetz. Wie sieht die Liebe aus in 5. Mose Kapitel 6? Das ist eine interessante Sache. Was will uns das Gesetz Gottes lehren? Es lehrt uns zu erinnern. Damit fängt es an, Vers 6 bis 9. Ich habe es vorhin schon gelesen. Dass wir diese Gebote fleißig deinen Kindern lehren sollst. Sprich über sie, wo immer du bist, die ganze Zeit. Bau sie, diese Gesetze sozusagen, in jeden Bereich deines Lebens ein. Die große Gefahr, die Gott für Israel beschreibt in diesem Kapitel, ist nicht nur Rebellion, das ist ein Problem, das gibt es, aber es ist die Vergesslichkeit. Vers 12. Israel wird in dieses Land kommen und wenn dort alles gut ist, dann wird es so einfach für sie zu sein, zu denken, so ist halt die Welt, so soll die Welt sein, das sollen wir alles haben, das ist ganz normal. Und sie vergessen, dass es ein Geschenk ist, das von dem allmächtigen Gott gegeben wurde, der sie gerettet hat. Es ist Vergesslichkeit, die sie zum Götzendienst oder auch dazu führt, dass sie Gott prüfen, Vers 13, 14, Vers 16. Vergesslichkeit, dass kein anderer Gott gegenüber den Göttern ihrer Väter bestehen könnte. Dieser Gott, der Ägypten, den mächtigsten König der damaligen Welt, gedemütigt hat. Zu vergessen, dass Gott ihnen immer gegeben hatte, was sie brauchten, selbst in der trockensten Wüste. Vielleicht habt ihr schon mal jemand gehört, dass er gesagt hat, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Sich nicht kümmern. Wir sehen hier was Ähnliches. Das Gegenteil von Liebe, zumindest in diesem Kapitel, ist nicht Hass, sondern Vergesslichkeit. Und das ist das Zweck aller Gebote Gottes. Er braucht uns nicht, dass wir irgendwas für ihn tun. Und er hat auch keine irgendwie hirnlosen Vorurteile gegenüber die Dinge, die wir gern tun würden. Es ist kein Unfall. Seine Gesetze erinnern uns immer daran, wer er ist und wer wir sind. Ist auch kein Zufall, dass wir in vielen Sprachen, so wie im Hebräischen, vom Halten der Gebote sprechen. Es bedeutet zum einen, dass wir sie befolgen, aber eigentlich bedeutet es doch auch, dass wir sie festhalten, dass sie nicht verloren gehen, dass wir unsere Aufmerksamkeit immer wieder darauf lenken. Wir müssen sie festhalten, wir müssen sie halten, wir müssen sie bewachen. Sie müssen sie immer bei uns haben. Sie erinnern uns daran, dass er uns geschaffen hat. Er uns geliebt hat, er uns gerettet hat und uns auch in seine Herrlichkeit führen wird. Jesus ist aber nicht nur gekommen, um auf 5. Mose 6, Vers 5 zu weisen und zu sagen, okay, ihr müsst das tun. Wir dürfen nicht vergessen, was er getan hat, nur wenige Tage nachdem er diese Worte gesprochen hat. Wir wissen, der Apostel Paulus hat gesagt in Galater 4, Vers 5, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, nicht unter Gesetz stehen, sondern in der Gnade. Jesus ist gerade gekommen, um die unter dem Gesetz waren, zu erlösen, damit wir Söhne Gottes sind und nicht als Sklaven gelten. Paulus sagt, dass das Gesetz nicht gegeben wurde, um Leben zu geben, sondern um alle unter die Sünde einzusperren. Galater 3, Vers 21. Er sagt in Galater 3, Vers 3 und 4. Aber trotzdem geht aus der gesamten Bibel hervor, dass dieses Gebot und das zweite, das ihm auch ähnlich ist, das ist, was Gott von uns verlangt, was wir also tun sollen. Aber was tun wir damit? Was sollen wir jetzt machen? In unserer theologischen Tradition ist es üblich, von drei Nutzen oder Anwendungen des Gesetzes zu sprechen, drei Wirkungen, die das Gesetz haben soll. Erstens hält es uns zumindest irgendwie äußerlich auf einer Linie. Egal, es erinnert uns daran, was die Regeln sind. Egal, ob man jetzt ein Israelit war oder ein Außenseiter, der in Israel lebte, egal, ob man ein wirklich treuer Israelit oder ein Heuchler war, dann wusste man damals, dass es nur einen Gott gibt in Israel, den man anbeten durfte. Und man konnte Götzendienst vermeiden, indem man zum Beispiel keinen Altar gebaut hat für irgendeinen Götzen. Und dann hat man keine Schwierigkeiten bekommen. Das ist zwar keine Erlösung, das ist kein ewiges Heil bringt es, aber es ist doch eine gute Sache, wenn man seine Kinder nicht dem Moloch opfert. Das erinnert uns also daran, was die Regeln sind, als ersten Punkt. Zweitens, es treibt uns zu Christus, das Überführtsein von unserer Sünde, dass wir merken, was wir Sünde haben. Die Israeliten wurden durch das Gesetz verurteilt, nicht weil sie jetzt irgendwie vielleicht irgendwelche Fehler beim Opfer gemacht haben oder so, sondern sie haben jedes einzelne Gebot mit Begeisterung übertreten. Wenn wir die Zeit zurückdenken an das, was wir vor der Predigt gelesen haben in Psalm 100. Wenn der treueste Israelit ernsthaft über dieses Gebot nachdachte, wie es in den nächsten Versen heißt, musste er sich die Frage stellen, liebe ich Gott wirklich mit allem, was ich habe? Liebe ich ihn ganz und gar, zu jeder Zeit, auf jede Weise? Liebe ich so, wie er es verdient, für das geliebt zu werden, was er für mich getan hat und noch tut? Und die Antwort für jeden von diesen Israeliten wäre klar gewesen. Und es ist auch dieselbe Antwort, die wir eigentlich geben müssen. Wir kommen überhaupt nicht nah dran. Nicht ein bisschen. Und Gott bringt diese Realisierung zu uns. Aber unsere Herzen sind verdreht. Was machen wir mit dieser Erkenntnis? Wir wollen versuchen, irgendwie was vorzutäuschen. Oder vielleicht wollen wir auch Gottes Standard gegen unseren eigenen austauschen. Also gegen etwas, wo wir wissen, dass wir es schaffen können. Vielleicht wollen wir auch noch mehr gegen ihn rebellieren. Wir werden bitter, weil er etwas von uns verlangt, was wir nicht geben können und auch nicht wollen. So kann das Gesetz sogar unsere Sünde noch anheizen, was Paulus in Römer sagt. Aber wenn Gottes Geist in uns wirkt, hat es eine andere Wirkung. Dann werden wir nach Barmherzigkeit schreien. Wir werden zu Gott schauen und ihn bitten, um Vergebung zu bekommen, die wir nicht verdienen. Und dann werden wir auf sein Wort hören und die Antwort finden in Jesus Christus, in dem Tod von Jesus Christus, seiner Auferstehung. Es erinnert uns an unsere Fehler, aber es erinnert uns auch an unseren Retter. Drittens lehrt uns das Gesetz, wie wir als Christen leben können. Das, was wir am ersten Punkt gesehen haben, es erinnert uns daran, wer Gott ist und uns daran zu erinnern an ihn, unsere Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wer Gott ist. Es hilft uns daran, bei allem, was wir tun, uns an ihn zu erinnern. Alle diese drei Zwecke sind gut für uns, für die Welt. Wir erkennen immer wieder, dass Gottes Gebote heilig, gerecht und gut sind, selbst wenn sie kein Leben bringen, selbst wenn sie uns Schmerzen bereiten, weil sie uns zwingen zu erkennen, dass wir nicht heilig, gerecht und gut sind. Wir können Gottes Gesetz nicht lieben, wenn unsere Herzen nicht verändert sind. Das sehen wir im Psalm 119. Das Evangelium muss unsere Beziehung zu dem Gesetz verändern. In ihm sehen wir das große Gebot Gottes als das, was es wirklich ist, in Jesus. Wir sehen, wie gut es ist und wie schön es ist, Gott zu lieben. Ich hoffe, dass ihr ein paar Menschen kennt, die Gott auf Art und Weise liebt, die ihr euch selbst gar nicht vorstellen könnt, Gott so zu lieben. meistens ältere Menschen. Ich kenne so ein paar, die mit Gott schon ganz lange gelaufen sind, durchs Leben gegangen sind. Und das Bild, das ich in ihrem Kopf habe von ihnen, ist, das sind Menschen, die im Gespräch immer wissen wollen, was Gott dich gelehrt hat, was er in letzter Zeit in deinem Leben tut. Es gibt nichts, gibt ihnen mehr Freude, als von jemandem zu hören, der zum Glauben gekommen ist. Und das siehst du in ihren Gesichtern oder von erhörten Gebeten. Ich weiß, als junger Mann, da war ich auch oft irgendwie darüber ein bisschen in Verlegenheit, von dieser überfließenden, aufrichtigen Freude darüber, wer Gott ist, was er tut. Das war eine Verlegenheit, die kommt nicht vom Heiligen Geist. Je länger ich als Christ lebe, desto mehr hoffe ich, dass ich jedes Jahr wenigstens ein bisschen mehr so werde. Weil was das am Ende bedeutet, ist, dass wir mehr so werden wie Gott, der Liebe ist. Wenn wir in Christus sind, dann werden wir erinnert daran, wie würdig Gott ist für unsere Liebe. Die Befreiung aus Ägypten, die war doch ein guter Beweis für die Liebe Gottes, die Gott zu ihnen hatte. Jesus sagt, dass nichts die Liebe mehr zeigt, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde hingibt. Besonders dann jemand, der es gar nicht verdient, sein Freund zu sein. Jemand, der unverdienten, undankbaren, feindlich gesinnten Menschen auf eine Art und Weise hilft, wie sie es nie selbst könnten, ihnen dient. Wenn du ein Christ bist, dann ist es der Beweis dafür, dass Gott dich liebt. Wie sehr sich der Schöpfer des Himmels und der Erde für dich einsetzt, für dein Wohl. Wenn wir das sehen, dann sehen wir unsere Liebe zu Gott nicht nur als eine Anforderung, sondern als ein Versprechen. Es erinnert uns an unsere Zukunft, weil Jesus dieses Gebot einhielt, bis zum bitteren Ende und sogar über das bittere Ende hinaus, bis zum schönen Ende. Er liebte Gott, seinen Vater, so sehr, dass er lieber den Kelch des göttlichen Gerichts austrank, als sich selbst zu retten. Aber das Ergebnis davon war, dass er den verheißenen Segen erhalten hat, ein für alle Mal. Niemand kann ihn das je mehr wegnehmen. Jesus Christus lebt. Wir sind doch in der Osterzeit, kurz danach. Wir erinnern uns daran. Die Tage werden wieder länger nach dem Winter. Jesus' Tage sind ewig lang. Die Völker sind sein Erbe. Die Gerechtigkeit, wie es im Vers 25 ganz am Ende von diesem Kapitel steht, seine Gerechtigkeit ist vollkommen. Sie ist erfüllt. Sie ist wohlgefällig für den Vater. Und diese Gerechtigkeit, die ist unsere. Durch ihn, durch den Glauben. Und sie wird in uns vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt. Durch seine Gnade werden wir immer und immer wieder daran erinnert, wer Gott ist und wie sehr unsere Liebe würdig ist. Und wir werden dazu getrieben, jede Vorstellung davon aufzugeben, ihn durch unsere eigene Kraft oder Güte zu erfreuen und stattdessen um Erbarmen und Vergebung zu bitten. Wir werden immer wieder daran erinnert, dass wir eine Verheißung haben. Eines Tages werden wir ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, mit all unserer Kraft lieben. Einen Tag werden wir das tun. Für immer und ewig. Dank sei Gott. Amen. Vater, wir danken dir, dass dein Gesetz, dass deine Gebote heilig und gerecht und gut sind. Wir bekennen dir, dass wir dich selbst nicht einhalten können. Aber wir danken dir, dass wir in Jesus Christus, unserem Herrn, dir nahe sein dürfen. Danke, dass er seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat durch den Heiligen Geist. Wir bitten, dass diese Liebe in uns wächst, mehr und mehr, jeden Tag neu, damit wir in ihr wandeln können und eines Tages du uns dann heimbringst zu dir, um zu erleben, was unsterbliche, unfehlbare Liebe für alle Ewigkeit ist. Wir bitten es in seinem Namen. Amen.